ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Sowohl Russland als auch die Ukraine sprechen von einem verstärkten Vorgehen der russischen Armee in Kursk. Welche Informationen gibt es zu der Gegenoffensive? Das besprechen wir gleich. Außerdem, US-Außenminister Blinken ist nach Polen gereist und hat dort Gespräche über die Verteidigungspolitik und die weitere mögliche Unterstützung der Ukraine geführt. Und die Bundesregierung hat den Tod von 6 UN-Mitarbeitern bei einem israelischen Angriff auf einen Schulkomplex im Zentrum des Gazastreifens verurteilt. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 12. September um 16.30 Uhr. Die Ukraine war Anfang August ja überraschend erfolgreich in das russische Grenzgebiet um Kursk vorgestoßen. Im Zuge dieser Offensive hatte Kiew mehr als 1000 Quadratkilometer erobert und viele russische Soldaten gefangen genommen. Ziel des Vorstoßes war es, Moskau zumindest zum teilweisen Abzug von Soldaten aus dem ostukrainischen Gebiet Donetsk zu zwingen, um die Region Kursk zu decken. Diese Rechnung ist nach Ansicht von Militärbeobachtern nicht aufgegangen. Die russische Militärführung hat zwar einige Einheiten aus der Ukraine zum Schutz von Kursk abgezogen, aber ihre Hauptangriffsachse dabei nicht geschwächt. Gestern hatte dann Russlands Militär nach eigenen Angaben in dem Gebiet eine Gegenoffensive zur Vertreibung der dort eingedrungenen ukrainischen Truppen begonnen. Dabei sollen 10 Ortschaften zurückerobert worden sein. Der Kommandeur einer tschetschenischen Spezialeinheit hat auf Telegram ein Video geteilt, das die Gefangennahme von 8 ukrainischen Soldaten in der Region zeigen soll. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Heute hat der ukrainische Präsident Selenskyj die russische Gegenoffensive in der Grenzregion bestätigt. Laut Selenskyj entspricht die Reaktion der russischen Armee dem ukrainischen Plan. Der Angriff ist der erste ernsthafte Versuch Moskaus, die ukrainischen Truppen aus Kursk zu verdrängen. Von unabhängigen Militärexperten wird bislang allerdings nur der Vorstoß einer Kolonne gepanzerter Fahrzeuge aus der Ortschaft Korenjewo in das südlich davon gelegene Slagost bestätigt. Auch das russische Verteidigungsministerium hat sich noch nicht offiziell zu der Rückeroberung von Ortschaften geäußert. Nach seinem Besuch in der Ukraine ist US-Außenminister Blinken nach Polen weitergereist. Hier ist er unter anderem zu Gesprächen mit Ministerpräsident Tusk und Präsident Duda zusammengekommen. Ein Schwerpunkt: die Verteidigungspolitik und die weitere mögliche Unterstützung der Ukraine. Martin Adam berichtet aus Warschau.
Polen setzt sich weiter dafür ein, den militärischen Druck auf Russland zu erhöhen. Das erklärte der polnische Außenminister Radosław Sikorski nach einem Treffen mit dem US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag in Warschau. Blinken sagte, die USA würden sich bei Bedarf anpassen, auch im Hinblick auf die Mittel, die der Ukraine zur Verfügung gestellt würden. Die ukrainische Militärführung fordert seit langem, Waffen auch gegen Ziele auf russischem Gebiet, nicht nur grenznah, einsetzen zu können. Weder Blinken noch Sikorski gaben darauf eine eindeutige Antwort, erklärten aber, die Ukraine weiterhin unterstützen zu wollen. Es gehe dabei, so Sikorski, auch um die Sicherheit Polens. Neben Sikorski hatte Blinken in Warschau auch Premierminister Donald Tusk und Präsident Andrzej Duda getroffen. In den Gesprächen sei es neben der Ukraine auch um die Zusammenarbeit beim Bau von Atomkraftwerken in Polen gegangen.
Die Ukraine und Russland haben sich nach übereinstimmenden Berichten im Schwarzen Meer ein See- und Luftgefecht geliefert. Laut Militärgeheimdienst der Ukraine ist es bei einem Spezialeinsatz auf See gelungen, einen russischen Kampfjet des Typs Sukhoi Su-30 mit einer tragbaren Flugabwehrwaffe abzuschießen. Das russische Verteidigungsministerium hatte schon gestern von einem gescheiterten Versuch der Ukraine berichtet, mit schnellen Motorbooten eine russische Bohrplattform im Schwarzen Meer anzugreifen. Nach seinen Angaben sind von 14 Booten 8 versenkt worden. Vom Verlust eines Flugzeugs war in Moskau dabei keine Rede. Der ministeriumsnahe russische Militärblock Ribar berichtet jedoch, dass eine Su-30 bei der Abwehr des ukrainischen Angriffs abgeschossen worden sein soll. Die Maschine war demnach vom russischen Militärflugplatz Saki auf der Halbinsel Krim gestartet. Um die Öl- und Gasplattformen im Norden des Schwarzen Meeres zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland gibt es immer wieder sporadisch Gefechte. Dabei geht es für beide Seiten vor allem darum, die eroberten Anlagen als Späh- und Aufklärungsposten zu nutzen. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Die Bundesregierung hat den Tod von 6 UN-Mitarbeitern bei einem israelischen Angriff auf einen Schulkomplex im Zentrum des Gazastreifens verurteilt. Humanitäre Hilfskräfte sollten niemals Opfer von Raketen werden, schreibt das Auswärtige Amt im Online-Dienst X. Den Tod von 6 Mitarbeitern des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA bei dem Beschuss einer Schule in Nuseirat nennt das Auswärtige Amt vollkommen inakzeptabel und hebt hervor, dass das UN-Hilfswerk lebensnotwendige Hilfe im Gazastreifen leistet und dazu ein Mandat der Vereinten Nationen hat. Die palästinensischen Behörden haben mitgeteilt, dass die Zahl der Toten bei dem Angriff vom Mittwoch auf 18 gestiegen ist. Laut der Behörde hat die israelische Armee die Al-Jafni-Schule in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat bereits zum 5. Mal bombardiert. Viele Bewohner des Gazastreifens hatten in der UN-Einrichtung Zuflucht gesucht. Die israelische Armee spricht von einem gezielten Angriff auf Terroristen, die sich angeblich in einem Kommandozentrum der Hamas auf dem Schulgelände aufgehalten haben sollen. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler ist in Tel Aviv. Er hat kommentiert, was der jüngste Angriff auf die Schule über den Krieg im Gazastreifen sagt.
Israel hat eine Schule im Gazastreifen angegriffen. 18 Tote hat es wohl gegeben. Und wenn es nicht furchtbar zynisch wäre, müsste man sagen, es kräht kein Hahn danach. Haben wir uns an solche Nachrichten schon gewöhnt? Auch daran, dass diese Schule natürlich schon lange keine Schule mehr ist, sondern dass dort 12.000 Menschen Schutz gesucht haben vor dem Krieg. Und ja, auch daran, dass es immer wieder heißt, die Hamas oder andere bewaffnete Gruppen hätten von der Schule aus operiert, also mitten aus einem geschützten Raum. Gewöhnt haben wir uns auch an die Erklärung der israelischen Streitkräfte. Es habe in der Schule eine Kommandozentrale der Hamas gegeben, die man angegriffen habe mit einem so wörtlich präzisen Schlag. Mal abgesehen davon, dass es unfassbar viele dieser Kommandozentralen in Gaza geben muss, die Folgen dieser präzisen Schläge kann man anhand abstrakter Zahlen ermessen. Mehr als 41.000 Tote hat der Krieg in Gaza bisher gefordert und fast 100.000 Verletzte. Diese Zahlen unterscheiden nicht zwischen bewaffneten Kämpfern und Zivilisten, aber dahinter stehen noch hunderttausende Menschen, die um Angehörige trauern, die zu Waisen geworden sind. Viele von ihnen hätten eigentlich in eine dieser Schulen gehen sollen, die jetzt angegriffen wurde. Gerade beginnt auch in Gaza ein neues Schuljahr für rund 625.000 Schülerinnen und Schüler. Jetzt werden sie in Zelten zwischen den Trümmern unterrichtet oder auch gar nicht. Gerade werden im Gazastreifen 640.000 Kinder bis 10 Jahre geimpft, um eine Polio-Epidemie noch zu verhindern. Was für Zahlen braucht es noch, um zu verdeutlichen, wie viele Unschuldige dieser Krieg im Gazastreifen trifft? Und doch, so scheint es, macht sich nach fast einem Jahr ein allgemeines Achselzucken breit, was diesen Krieg angeht. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, ist offenbar entschlossen, ihn in einen Dauerzustand zu verwandeln. Daran ändert auch der Druck hunderttausender Israelis nichts, die auf die Straße gehen und eine Waffenruhe fordern. Nicht so sehr, weil ihnen das Leben der Menschen in Gaza besonders wichtig wäre. Es geht ihnen um die Geiseln, die immer noch verschleppt sind und die Furchtbares durchmachen, wenn sie denn noch am Leben sind. Druck von außen scheint auch nicht zu bewirken, wobei das Wort Druck mit Hinblick auf das Herumgeeiere der deutschen Außenpolitik nicht das Richtige ist. Auch die USA, die im Nahen Osten den Unterschied machen könnten, sind vor der anstehenden Präsidentenwahl immer mehr mit sich selbst beschäftigt. Mit gesundem Menschenverstand betrachtet ist klar, der Krieg in Gaza muss enden. Damit die Geiseln freikommen, damit die humanitäre Katastrophe dort bekämpft werden kann und auch, damit sich die anderen Eskalationsherde im Norden Israels mit der Hisbollah und auch im Westjordanland beruhigen. Und die vielen Opfer dieses Krieges in Israel und in Gaza brauchen eine Perspektive und eine begründete Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit. Die kommt sicher nicht, wenn man in Gaza weiter Schulgebäude bombardiert. Jan-Christoph Kitzler, Tel Aviv.
Die UN-Organisation für Handel und Entwicklung hat den wirtschaftlichen Zusammenbruch im Gazastreifen und im Westjordanland dokumentiert. Heute hat sie einen umfassenden Bericht dazu präsentiert. Einzelheiten von Katrin Hondel in Genf.
Das Ausmaß der wirtschaftlichen Verwüstung in den palästinensischen Gebieten sei erschütternd und bei weitem schlimmer als die Auswirkungen früherer militärischer Kämpfe, berichtet die UN-Organisation für Handel und Entwicklung, UNCTAD. Demnach ist im Gazastreifen das Bruttoinlandsprodukt um 81% eingebrochen. Allein im letzten Quartal 2023, so UNCTAD Vizegeneralsekretär Pedro Moreno.
Gaza's GDP has dropped by an alarming 81% in the last quarter of 2023 alone.
Im Vergleich zu 2022 sei jetzt nur noch ein Sechstel der Wirtschaftskraft übrig. Bis zu 96% der Landwirtschaft sind laut dem Bericht zerstört, ebenso 82% aller Privatunternehmen. Kurz gesagt, die Wirtschaft ist kollabiert. Bereits vor Oktober 2023 lag die Arbeitslosenquote in Gaza bei 45%, sagte UNCTAD-Ökonom Rami Alazeh in Genf. Nun aber seien nur noch humanitäre Helfer, UN-Mitarbeiter, Ärzte und Pflegepersonal übrig.
What's left in Gaza now is just the humanitarian aid workers, local UN staff, doctors, nurses. That's it.
Auch im Westjordanland sind laut dem Bericht die wirtschaftlichen Folgen der israelischen Militärangriffe nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober verheerend. Die Arbeitslosenquote hat sich dort seither fast verdreifacht, von 12,9 auf 32%.
In the West Bank, what we're seeing now, it's the worst economic decline UNCTAD has registered since 1972.
Es sei der schlimmste wirtschaftliche Niedergang im Westjordanland seit 1972, so Ökonom Alazeh. Von der internationalen Gemeinschaft fordert der Bericht, den freien Fall der Wirtschaft zu stoppen, die humanitäre Krise zu beenden und die Grundlagen für dauerhaften Frieden und Entwicklung zu schaffen.
The report calls for the international community to halt this economic freefall, address the humanitarian crisis and lay the groundwork for lasting peace and development.
Dazu gehöre, so UNCTAD-Vize-Generalsekretär Pedro Moreno in Genf, ein umfassender Wiederaufbauplan für die palästinensischen Gebiete, die Aufstockung der internationalen Hilfe, die Freigabe der zurückgehaltenen Gelder und ein Ende der Blockade des Gazastreifens.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.